Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich erinnere mich noch früher, als ich zur Schule mit dem Bus fahren musste, wie ich an der Bushaltestelle gewartet habe. Und im Nachhinein habe ich mir immer überlegt, wie geht eigentlich Warten? Und ich beobachte gerne Leute, wenn sie warten. Und wenn ich mir so vorstelle, wenn ich also zur Bushaltestelle gegangen bin, dann wusste ich ja ungefähr, wie lange brauche ich zur Bushaltestelle. Und da gab es zwei Busse, die konnte man nehmen, nee, drei sogar. Aber meistens ging es um den einen Bus, den ich genommen habe. Das gab verschiedene Gründe. So, was macht man da, wenn man wartet? Was macht man denn da eigentlich? Also damals hatte man ja kein Smartphone. Das hält man heute praktisch so gefühlte 10 Sekunden durch. Und dann, obwohl gar nichts auf dem Display ist, vielleicht da in dem Moment, wenn ich dann reingehe, kommt eine Nachricht. Oder vielleicht habe ich eine vergessen. Kicker-Eilmeldung hat sich auch noch nicht gemeldet. Dann ist man da beschäftigt. Aber wenn du das nicht hast, dann wartest du einfach auf den Bus. Der kam normalerweise um 7.10 Uhr. Dann warte ich einfach, bis der da kommt. Ich mache da nichts. Ja? Es gibt so ein paar Regeln, wenn du an der Bushaltestelle bist. Du musst dich erstens unauffällig verhalten. Es gibt ja immer so Halb- und Vollidioten. Den darfst du nicht zur Last fallen. Ja? Auch so einen Sicherheitsabstand halten. Auch nicht dumm angucken oder so. Ja? Einfach cool bleiben. Dann gibt es für die Einsteigestreber, da gehöre ich auch dazu, dich unauffällig, aber deutlich positionieren, damit du möglichst schnell in den Bus kommst, ja, ohne jemand dabei zu verletzen oder vor den Bus zu schmeißen. Das war gar nicht so einfach, aber was du nicht machen darfst, ist Hausaufgaben. Das ist auch nicht so cool. Ja? Also das sind so die fühlen, es gibt so welche, die wollen dann auch Hausaufgaben machen, weil sie ganz cool sind, aber eigentlich ist das nicht cool. Ja? Aber das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was danach passiert. Du musst halt irgendwie in den Bus kommen. Ja? Es wurde nur dann interessant im Winter, wenn so viel geschneit hatte, dann habe ich eigentlich darauf gewartet, dass der Bus gar nicht kommt. Ja? Also ich habe immer auf die Uhr geguckt, wir hatten glaube ich 20 Minuten oder eine halbe Stunde, dann durfte man gehen. Ja? Und ab einer Viertelstunde habe ich gefiebert, immer geguckt auf die Uhr, heute kommst du nicht, ja, alles klar. Und wenn die Zeit 30, also eine halbe Stunde 30, bin ich ganz schnell hinter die nächsten Häuser, damit ich den ja nicht mehr sehe, ja. Und einmal ist auch so passiert, dann war ich schon hinter dem Häuserblock, ich hörte so das Geräusch vom Bus, das muss der sein, aber den kriege ich jetzt auch nicht mehr, ja. Also, und bei uns war das so, der nächste Bus fuhr zuerst zur dritten Stunde. Naja, so ist das Leben halt, ja. Heutzutage wird das immer schwieriger, auf Schnee zu warten, auf den verspäteten Bus. Das klappt ganz selten. Aber eigentlich hat das, was ich da mache, überhaupt nichts damit zu tun, was danach passiert. Ja? Du musst ja irgendwie zur Schule. Und das Warten, wie ich das Warten gestalte, manchmal kam es auch so vor, dass man so zur Schule gegangen ist. Ja? Man wartet auf die nächsten Ferien. Ja? Man lässt das irgendwie bei sich ergehen, kommt so einigermaßen klar. Und dann ist das eigentliche Ziel die Ferien. Ist auch komisch, oder? Das, was man da tatsächlich macht, hat nichts mit dem zu tun, was man danach vorhat, mit dem Datum. Mir ging es mal so, als ich nach Leipzig geflogen bin, das passiert ja nicht so oft, da war ich eingeladen zu einer Gemeindeveranstaltung, die ging 4 Tage, dann bin ich morgens los, ganz früh von Düsseldorf, damit ich da um 9 Uhr mit dem Seminar anfange, Montagmorgen. Das war sehr früh. Und dann steigst du da ein und gehst du da in den Flughafen rein und wartest. Und ganz viele, die machen das jede Woche, habe ich den Eindruck, jeden Tag. Für die ist das ganz normal. Die wissen dann, was sie da zu tun haben. Die einen lesen Zeitungen, die anderen haben natürlich ihr Handy, die anderen arbeiten sogar am Laptop, zumindest sieht das so aus. Und ich überlege mir dann, was mache ich denn jetzt? Ja, auch mal Zeitung lesen, soll ich auch schlau aussehen und irgendwas am Laptop tippen? Ja. Keine Ahnung. Man weiß nicht so richtig, was man machen soll. Man will ja eigentlich dann nach Leipzig kommen. Man überbrückt halt die Zeit. Und so ist es dann auch, wenn du dann im Flugzeug sitzt, überlegst du dir auch, was machst du jetzt? Okay, hoffentlich gibt es irgend so ein Sandwich. Ja? Hoffentlich gibt es eine Zeitung. Oh, Billigflieger, es gibt keine Zeitung. Hoffentlich hat einer eine Zeitung vergessen irgendwo oder ich gucke mal, ob einer in der nächsten Reihe eine vergessen hat, nehme ich mir die Zeitung. Aber es hat eigentlich nichts damit zu tun, was dann da passiert, sofern ich es vorbereitet habe. Es war ganz okay vorbereitet, glaube ich, bin ich nicht nochmal durchgegangen. Dann guckt man mal raus, oh, wie schön ist das, auf die Wolken zu gucken und irgendwann geht die Sonne auf, ja. Aber es hat wieder nichts damit zu tun, dass ich dann tatsächlich da in Leipzig ankommen werde und was ich dann da machen werde. Das ist ein bisschen anders, wenn du zum Arzt gehst, ja, da wartest du dann. Ja, das kommt drauf an, wenn du zum Arzt gehst und du weißt sowieso, was passiert. Also es gibt ja diese, ist das Ü30 oder Ü35, da bin ich ja schon längst drin, diese Untersuchungen, ja. Da kriegst du praktisch Generalinspektion, ja, wird alles angeguckt bei dir. Und ich denke meistens, ja, was soll denn da sein? Ich soll anscheinend nicht so viel Butter essen, aber ansonsten geht das, ja. Ich weiß, ich bin da nicht krank, ja. Gehst du da hin und gehst ins Wartezimmer und guckst, hoffentlich gibt es einen Fokus, Spiegel, Automotor, Sport oder Sportbild, ja. Wenn es das nicht gibt, irgend so Landlust oder wie das heißt, denkst du so, ach nö, ja, oder Freundin, ja, dann wartest du halt einfach so, gehst zu dem Arzt und hast halt gewartet, klack, 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 erwartest, dass du einen guten Check kriegst und wieder beim, ich glaube, alle 2 Jahre ist das, dann gehst du wieder zu der Untersuchung. Anders wird's, als ich dann mal untersucht wurde, ja, Herr Wegerau, da ist so ein dunkler Punkt hier in der Schilddrüse. Ja, wie dunkler Punkt, muss man halt wegwischen? Nee, das geht nicht mit wegwischen, ja. Als ich dann mal zu der richtigen Untersuchung ging, wo das dann genau untersucht wurde, das war schon anders. Ja? Ich konnte mich ja nicht vorbereiten, irgendwie die Menschen da bei der extra Untersuchung zu bestechen. Ja? Brachte nichts. Aber ich ging schon anders dahin, weil ich wusste, das, was da passiert, ist wirklich entscheidend. Das könnte entscheidend sein für die nächsten Jahre. Ob du vielleicht operiert werden musst, ob du eine Behandlung machen musst, könnte etwas schwierig werden. Da gehst du nicht so locker rein und guckst, ob die Sportbild da liegt im Warteraum. Das hat dann Konsequenzen. Aber all dieses Warten hat keine Konsequenz für den Punkt, wo es passiert. Wenn ich irgendwo dran bin beim Arzt, dann komme ich dran. Es wird vielleicht verzögert, aber ich bin dann dran. Ich kann das nicht beeinflussen, wie es läuft. Keine Untersuchung. Ich bin dann einfach dran. Wenn der Bus kommt, ist er einfach da und du musst einsteigen. Aber ich kann nicht das beeinflussen. Ich kann es nicht beeinflussen. Anders ist das, es war übrigens nicht so schlimm bei dem Punkt. Anders ist, wenn du ein zukünftiges Ereignis beeinflussen kannst. Also du wartest nicht einfach nur, sondern du erwartest das und gestaltest den Punkt, wo du das dann erwartest. Bis dahin, dass du sagst, ich erwarte, dass das so läuft. Es ging mir mal so, da war eine Bibelschülerin nach 3 Jahren, die wollte etwas Fachfremdes studieren, hatte kein Abi, hatte eine Ausbildung und wollte jetzt was studieren, was nichts mit ihrer Vorbildung zu tun hatte, an der Uni Siegen. Und dann hat sie sich, dann habe ich gesagt, ja, ich check das mal, ich liebe sowas, solche Aufgaben, ich check das mal, ob das geht. Bin ich ins Internet, klack, 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 habe mich informiert, habe gesagt, geht. Geh hin, schilder deinen Fall, geht. Kommt die hin, kommt die wieder zu mir und sagt, das geht überhaupt nicht, haben die gesagt. Ich so ein Blödsinn, natürlich geht das. Pass mal auf, ich rufe da an. Ja? Geh mal her, gib die Nummer. So, Frau, so, ach, Frau, so, ja, aha, aha. Ich wusste genau, es gab 3 Paragraphen. Und der Paragraph 3, da muss man halt runterscrollen, der passte genau auf sie. Ja? Dann habe ich ihr gesagt, wenn du wieder hingehst, ja, ich habe, glaube ich, nicht angerufen, ich habe ihr gesagt, wenn du hingehst, dann sag ihr genau, zack, zack, zack. Die Frau, die wusste nicht Bescheid. Ich erwarte, dass du da genommen wirst. Ja, warum? Ja, weil ich im Recht bin. Paragraph 3, nicht Paragraph 1, 2. Ich bin im Recht. Wenn du da wartest, dass die Frau, die da sie empfangen hatte, irgendwann auf die Idee kommt, das muss ich mir nochmal überlegen. Passt das nicht doch zu Paragraph 3? Oh, ich rufe die nochmal an. Das wird nicht passieren, ja, weil du dann natürlich eine Nummer bist von vielen Leuten, die sich bewerben, die sich informieren. Ja? Und sie da, die wurde natürlich genommen. Warum? Weil ich wusste, dass sie im Recht ist, ja, dann soll sie das doch auch kriegen. Dann beeinflusse ich das, was ich davon erwarten kann in der Zukunft. Ein ganz anderes Warten. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, da gibt es so eine Frau, die wusste eigentlich, dass sie was erwarten kann. Und das hat dazu geführt, dass sie nicht nur wartet, sondern dass sie etwas erwartet und alles reingelegt hat, dass das tatsächlich auch funktioniert. Ich lese euch einen Text aus Lukas 18 und das kommt auch auf der Folie hier. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Also Jesus, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermasten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Diese Witwe hat nicht einfach nur einen Antrag gestellt, Unrecht behandelt, bestimmte Dinge wurden nicht eingehalten. Und jetzt gucken wir mal, die sind ja auch extrem beschäftigt da in der Stadt, auf der Verwaltung und der Richter, der arme Kerl, der ist ja vollkommen überlastet mit Arbeit. Ich warte einfach, das kann ja Monate dauern. Nee, sie wusste von Grund auf, sie hat eigentlich keine Chance. Sie hat keine Chance. Wenn der nicht will, dann macht er es einfach nicht. Da passiert nichts. Warum? Ja, was bringt es dem Richter, wenn er ihr da hilft? Ja, wie, der muss ihr doch helfen. Qua Amt, das ist doch seine Aufgabe. Ja? Ja, eigentlich schon. Aber wenn er es nicht macht, was passiert, wenn er es nicht macht? Wird sie sich beschweren? Die hatte keinen Einfluss. Ihr fehlte das Geld, der Einfluss und die familiäre Schiene, sagen wir mal so. Das hilft ja manchmal auch, wenn man mit bestimmten Leuten verwandt ist, zumindest um die Ecken. Ja, wir sagen dann Vitamin B dazu. Ja, und familiär ist er noch besser. Sie hatte keine Möglichkeit, darauf zu pochen, dass er sich darum kümmern muss. Eigentlich müsste er das. Eigentlich war der Richter dafür da, dass er jedem hilft, dass er für Recht und Ordnung sorgt. War vollkommen klar. Aber wenn er es nicht tut, wird nichts passieren. Er muss nicht. Und der Richter sagt selbst, ich fürchte Gott nicht, also ich erwarte auch keine Strafe oder irgendwelchen Handlungsbedarf, den Gott da vielleicht tätigen könnte, da wird nichts passieren. Wenn er es nicht macht, macht er es nicht. Sie erwartet aber von dem Richter, dass er das tut, dass er ihr hilft, dass er für Recht und Ordnung sorgt. Was soll sie machen? Die kann nichts machen. Sie kann nichts machen. Das Einzige, was sie machen kann, ist nerven. Immer wieder taucht die da auf, ja. Man kann sich förmlich vorstellen, es war vielleicht nicht so wie wir heute, ja, wieder taucht die im Wartezimmer auf, wieder zieht sie eine Nummer, wieder meldet sich, wieder die Nummer auf dem Display, ja, irgendwann vielleicht ein anderes Telefon genommen, damit die überhaupt abnehmen, boah, die nervt ja, ja, und irgendwann hat er gesagt, so, komm Leute, irgendwann stürmt die mein Büro, schüttelt mich, kratzt mich, ja, ich kann nicht mehr, die Frau, die versaut mir meinen ganzen Tag, ja. Ich müsste eigentlich nicht, aber die nervt so und langsam wird's bedrohlich. Ja, ich krieg schon Schweißausbruch, wenn die reinkommt. Die kommt so penetrant rein, ja, da zuck ich schon zusammen. Komm, wir machen das heute, gebt ihr Recht und dann läuft das. Diese Witwe, warum macht die das? Sie hatte eigentlich keine Chance, keine Möglichkeiten, aber die bleibt dran, weil sie weiß, das muss klappen. Nee, es muss nicht klappen, aber sie weiß, dass der Richter sich darum kümmern muss. Und das, was hier Jesus beschreibt, ist tatsächlich Glaube. Glaube ist hier etwas, wo jemand dranbleibt. Also hier ist, wir stehen jetzt hier, da hinten muss ich hin und das hat nichts miteinander zu tun. Wie komme ich darüber, dass das sich ändert? Wie komme ich darüber? Ich möchte das erwarten, ich werde darum beten, ich werde schreien, ich werde bitten, ich werde nerven, wenn es sein muss. Und diese Überzeugung führt dazu, dass sie sich ständig immer wieder auf den Weg macht. Das kennst du vielleicht auch von dir bei bestimmten Situationen, wo du weißt, ich bin im Recht, das geht ja gar nicht. Ja? Ich werde mich darum kümmern, bis das funktioniert. So wie gerade eben das Beispiel, diese BTA-lerin, natürlich kriegt die hat die Zugangsvoraussetzungen fertig aus. Also lest mal eure Unterlagen da an der Uni Siegen. Ja, hat sie gekriegt. wenn du von etwas überzeugt bist, dass das eintreten sollte, dann wirst du ganz anders dich darum kümmern. Wenn ich auf den Bus warte, habe ich damit überhaupt nichts zu tun, ob der Bus kommt oder nicht. Ich bin doch nicht von der Busgesellschaft dafür zuständig. Ja? Wenn er kommt, kommt er. Leider. Dann muss ich zur Schule. Und wenn er nicht kommt, juhu, ja, dann kann ich wieder nach Hause. Ja? Und habe leider den Bus verpasst, was mir natürlich total leid tut. Ja? Aber ich habe nichts direkt mit dem Ziel zu tun. Das ist ein großer Unterschied. Mir kommt das manchmal so vor, dass wir auch so warten und nicht erwarten. Dass ein großer Unterschied ist, vor allen Dingen jetzt, ja, hier merkt man das ja, wenn man dann Jesus erwarten soll, dann merkt man immer, also mich beschleicht dann immer so ein schlechtes Gewissen, oh, hast mal wieder nicht erwartet, ja. Was erwarte ich von Weihnachten? Also es kommt Krippenspiel oder eine Variante davon, ja, seit Jahren gibt es ja meistens Varianten. Dann gibt es Weihnachten, da wird hoffentlich was Gutes gegessen, da gibt es Geschenke, hoffentlich läuft das gut. Was erwarte ich davon? Ja, so einigermaßen so, wie es immer war oder besser, wenn es schlecht war. Dann kann man halt so ein bisschen gucken, ob es besser wird. Aber es ist keine Erwartungshaltung, weil ich vielleicht da was gestalten will. Uns geht es manchmal so als Christen auch. Was erwarten wir, wenn Jesus wiederkommt? Ja, was machst du denn bis dahin? Ja, der kommt halt irgendwann, oder? Ja, gut. Und was machst du bis dahin? Ja, ich gehe in die Gemeinde, meistens jeden Sonntag. Wenn nicht, fällt es auch nicht auf. Die Gemeinde ist ja groß. Ja? Hauskreis, ja. Eine Bibel-App haben auf dem Smartphone ist auch nicht schlecht. Und einigermaßen sich ordentlich verhalten. Ja. Und wenn dann Jesus wiederkommt, ja, dann ist doch okay. Soll er doch kommen. Also so schlimm kann das jetzt auch wieder nicht sein. Ja. Wird er dich fertig machen? Nee, das glaube ich nicht. Hat mich ja erlöst. Okay. Ja, dann kann er ja kommen. Das ist wie so ein Bus, der irgendwann kommt. Und wenn er nicht kommt, kommt er halt später. Und wenn er gar nicht kommt, gehe ich wieder nach Hause. Ja? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe oft den Eindruck, dass ich mich so oft verhalte. Ja, und wenn Jesus wiederkommt, dann, ja, schlag ein, schön, dass du da bist. So, check, 24, ja, schön. Okay. Und was macht er dann? Ja, keine Ahnung, der räumt dann irgendwie auf und hilft allen wieder und wird sein Reich aufbauen. Ja? Merkt ihr, ich habe das ein bisschen karikiert, aber wir haben, das kommt mir so vor, wir haben so oft mit der Ankunft Jesu nicht wirklich was zu tun. Ich muss mich darauf nicht vorbereiten. Geht doch so, ist doch einigermaßen okay. Ich warte halt so, ich warte so ganz angenehm und überbrücke die Zeit ganz angenehm als Christ, bis das kommt. Das ist praktisch das Warten auf den Flug von Köln, Düsseldorf nach Leipzig. Man wartet halt, bis man dann ankommt und liest ein bisschen was und guckt aus dem Fenster. Warum erwartest du Gott? Also nicht nur warten, sondern erwarten oder sogar, ich erwarte von dir, Gott. Du kannst natürlich sagen, hey, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht zu Gott sagen und sagen, ich erwarte von dir, dass du jetzt was machst. Das Beispiel mit dem Richter und der Witwe ist aber so, die erwartet, dass der handelt. Natürlich kann sie nicht zu ihm hingehen und sagen, ich erwarte, dass du jetzt handelst. Wenn du dich nicht bewegst, dann. Ja, was dann? Hat sie ja gar nicht, sie hat nicht die Macht. Ja? Aber sie wartet nicht nur, sondern sie erwartet darauf hin, dass er handelt und eigentlich erwartet sie, dass er sich darum kümmert. Warum erwarte ich etwas von Gott? Erwartest du was von Gott? Und warum erwarte ich, dass Gott etwas tut? Ist auch eine ganz andere Einstellung. In dem Text ist es so, dass ja ein schlechtes Beispiel genommen wird und das umgedreht wird, auf Gott angewandt wird. Also da ist ein Richter, der hat eigentlich die Macht, kümmert sich aber überhaupt nicht um diese arme Witwe, die keine Möglichkeiten hat. Und dann wird gesagt, ja, wenn dieser ungerechte Richter, wie viel mehr wird Gott sich um seine Kinder kümmern, um seine Auserwählten und gerne denen ihr Recht erfüllen. Und das vorher, den Text haben wir jetzt nicht, vorher wird sie werden zwei Situationen beschrieben, die kommen mir sehr ähnlich vor heute. Da geht es zum Beispiel um die Situation zur Zeit Noahs. Ja? Da lebte man halt einfach so, aber durch Noah kam ja das Schlussgericht. Da war Schluss. Kam diese große Flut und dann wurden diese Menschen vernichtet. Aber keiner hat es kapiert. Keiner hat darauf gehört. Man machte einfach so. Man wartete, ja, mal gucken, was da kommt. Anscheinend sagt der Noah was, aber keinen traf das. Wenn Jesus Richter ist, hier wird ja gesagt, ich sage euch, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden. Der Sohn des Menschen ist der von Gott Abgesandte, der für die Menschen kommt, für alle Menschen. Der kommt als Richter. Wenn Jesus als Richter kommt, was erwartest du dann von ihm? Als guter Richter. Wo sind praktisch Menschen, die aus dem Sumpf gezogen werden und sagen, ich habe eine Vorstellung, jetzt, obwohl wir es nicht merken, obwohl wir eigentlich nur so vor sich hin, vor uns hin warten, ich habe eine Vorstellung, was das bedeutet, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, okay, dann wird er alle richten. Aber was heißt das jetzt? Was sagt der gerechte Richter Jesus heute? Und was hat das mit dir zu tun? Was sagt dir das, dass du dich dann danach ausrichtest, wenn er dann wiederkommt? Was erwartest du von ihm? Das ist ein großer Unterschied, ob du ein Problem hast oder ob du kein Problem mit etwas hast. Wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du Möglichkeiten siehst, wirst du dich darum kümmern, dass du gerecht behandelt wirst. Wie zum Beispiel bei dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe vorher, mit dem Zugangsvoraussetzung. Wenn du ungerecht behandelt wurdest bei einer Benotung, falsch zusammengezählt die Punkte, gehst natürlich zum Lehrer hin, oder? Vielleicht, wenn die anderen das nicht merken sollen, später mal, ja, bei einer Pause. Dann weißt du das, es ist vollkommen klar, dann wirst du dich anders verhalten. Aber wenn es dir gut geht, warum soll ich mich anders verhalten? Ich habe manchmal den Eindruck, also bei mir ist das so, wenn es mir gut geht, wenn alles so einigermaßen stimmig ist, habe ich mit dem, was kommt, ganz wenig zu tun. Warum soll Jesus wiederkommen? Ja, lass ihn doch. Wenn er unbedingt meint, irgendwann kann er gern kommen. Ja, bis dahin warte ich halt, aber ich erwarte nicht etwas. Wenn ich auf einmal ein Problem habe, finanziell, persönlich, familiär, auf einmal schreie ich. Auf einmal renne ich zu dem gerechten Richter hin und sage ihm, Herr Jesus, Vater im Himmel, du hast mich doch erlöst. Ich habe mich doch nicht erwählt. So dein Problem. Kümmere dich mal um deine Kinder. Ich kümmere mich um deine Kinder. Ich weiß ja nicht, was du den ganzen Tag machst. Ja? Kümmere dich mal. Also, sorry, um mich. Ja? Mir geht's gerade schlecht, falls du das nicht bemerkt hast. Ja? Du sagst doch, du bist der Vater im Himmel. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob Gott sagt, gut, dass du mich daran erinnerst. Ja? Gut, dass du dich selbst daran erinnert hast. Das Schwierige ist für uns, glaube ich, dass wir das erst dann merken und nicht merken, dass es viel drumherum an Ungerechtigkeit gibt und dass wir es nicht schaffen, unser Herz daraufhin zu bewegen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wenn du finanziell gut über die Runden kommst, alles okay, und das auch mit deiner Kraft, inneren Kraft und äußerlichen Kraft schaffst, ist das okay. Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn du allein erziehst und du merkst Woche für Woche, ich schaffe es nicht? Ich kann finanzielles Polster, vergiss es. Ja? Ich komme irgendwie über die Runden, es darf nichts kaputt gehen. Ich schaffe einigermaßen, mich um meine Kinder zu kümmern, aber eigentlich ist mir das alles zu viel und du merkst nach Monaten, nach Jahren, wie dir die Kraft genommen wird und du innerlich zerfressen wirst. Wie sehr würdest du dir wünschen, dass Gerechtigkeit sich an dir ereignen kann, dass jemand dir hilft, dass jemand dir praktisch im Haus hilft, dass jemand die Kinder betreut, die für dich da ist, dass ein finanzieller Zuschuss kommt, der vom Staat nicht reicht. Wie kann das sein, dass das in unserer Gemeinde da ist, dass Leute schlecht leben, kaum über die Runden kommen? Wir haben das natürlich gut an den Staat delegiert, in unserem System, der das meistens gut auffängt. Aber es gibt auch Leute, die ächzen und die leiden in ihrer Situation. Oder wenn meine Ehe gut aufgestellt ist, so, weiter so. Wenn ich richtig Schwierigkeiten habe, ja, was glaubt ihr, was ich dann Gott bestürme? Oder zu Menschen gehe und sie um Hilfe bitte? ja, dann ist etwas ungerecht, also es hat einen Knacks bekommen und auf einmal mache ich mich auf die Socken. Ja, aber wenn nicht, dann ist alles wieder gut. Wo sind denn dann die Leute, die der Witwe beistehen? Man sieht die Witwe rennen und keiner kümmert sich darum. Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn das für eine Gesellschaft? Wir würden heute sagen, was ist das für eine Gemeinde? Wie kann das sein, dass unter uns Leute leiden, finanziell nicht zurechtkommen? Wie kann es sein, dass Ehen kaputt gehen und keiner hat es gemerkt? Das ist ja ein langer Prozess. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, wir sind eine Gemeinschaft. Ja? Das ist doch ein Beispiel, wo wir eigentlich zusammenzucken müssen. Eine Witwe geht fast vor die Hunde und keiner steht ihr bei. Und der am meisten Macht hätte, hat es nicht getan. Als Antibeispiel, wo sind die Freundschaften, die wirklich füreinander da sind, wo man ehrlich sein kann, wo zugehört wird, wo gemeinsam nach Lösungen gesucht wird, wo sich geholfen wird. Anderes Beispiel für Ungerechtigkeit. Ich muss mich immer zusammenreißen, wenn ich höre, wenn Leute aus anderen Ländern, die flüchten mussten, die Schweres auf sich genommen haben, hier integriert sind nach einigen Jahren und dann abgeschoben werden. Wenn ich mich nur irgendwie ein bisschen reinversetzen kann, ich wäre so fertig. Ja? Mein Leben wäre kaputt danach. So viel investiert, abgeschoben. Und ich sehe mich, wie ich daneben stehe und sage, ja, das ist alles schwierig. Ja? Ja, aber dann bin ich in einer ja, schwierig, tut mir leid, schwierig. Ja, ich warte einfach. Es führt nicht dazu, zu erwarten, es kann, geht ja wohl gar nicht. Ab jetzt gibt es richtig Protest auf die Barrikaden. Wohin? Ja, weiß ich nicht. Und dieses weiß ich nicht führt dazu, ja, schwierig. Ist auch schwierig zu entscheiden. Dann warte ich einfach wieder und es passiert nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss ehrlich sagen, in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das, was du sagen willst, hast du auch ein Problem, und zwar ein großes. Geht mir manchmal so, da denke ich, ja, da hast schon was zu sagen, weil du es besser machst. Darf man natürlich nicht sagen. Aber hier fällt mir das echt schwer, weil ich vieles, vieles gar nicht besser mache, weil ich nicht aus einer guten Erfahrung reden kann. Wenn ich einen gerechten Richter erwarte, nämlich Jesus Christus, und daraufhin zugehe, wenn ich das verstanden habe, sollte das dazu führen, dass ich daraufhin erwarte und schon dafür sorge, dass Gerechtigkeit geschieht. Oder wenn ich darauf warte, dass er warte, dass alles, dass der gerechte Richter Jesus Christus auf die Welt kommt, dass die vorbereitet ist, weil ein Evangelium verkündet wurde. Sollen sie doch machen. Ja, irgendwo gibt es auch Missionare, die gehen. Oder die Völker, die sollen halt Englisch lernen und sich irgendeine Download App holen und dann hören sie irgendwie das Evangelium. Man wartet einfach irgendwie, dass das Evangelium verkündet wird. Jo, gibt ja so Spezialisten, die sollen das machen. Das ist wieder warten. Warten, aber ich erwarte nicht etwas oder ich erwarte, dass dieser Auftrag tatsächlich erfüllt wird. Wieder ein großer Unterschied zwischen warten, erwarten und erwarten, dass Gott das tatsächlich tut. Am Ende sagt Jesus einen Satz, der mich sehr trifft. Auf der einen Seite Vers 8a, ich sage euch, dass ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Ich erlebe das manchmal als Verzug, aber dahinter steckt ja die Verheißung, die Zusage Gottes, hey, ich bin auf deiner Seite. Ich bin der gerechte, gute Richter, der sich um seine Leute kümmert. Kann sich darauf verlassen. So, was heißt das? Und jetzt kommt der Sprung. Jetzt kommt der Sprung, der für dich gilt. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Nicht, ja, ich glaube doch auch. Nee, der Glaube, der sagt, hier stehen wir, das geht ja gar nicht. Das geht, so geht das hier nicht. Das ist ungerecht, was hier passiert. In meinem Leben oder in dem Leben meiner Geschwister. So, und was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Als praktische Konsequenz. Ein paar Sachen habe ich angesprochen, aber ist jetzt die Frage an dich, was das für dich heißt. Nun gibt es ja Leute, die dann so ein bisschen ein schlechtes Gewissen kriegen, oh, stimmt, ja, wir müssen alle aktiver werden. es bringt sowieso nichts. Das hält ungefähr bis 2:30 heute Nachmittag. Ja? Sobald du gegessen hast und Nachmittagsschlaf machst, war es das. Wenn du nicht direkt betroffen bist. Wenn du direkt betroffen bist, dass du darunter leidest, erwartest du das ganz anders. Es geht auf der einen Seite um dich, wenn du selbst betroffen bist und du merkst, ich lebe in einer ungerechten Situation, das macht mir wirklich zu schaffen. Dann sage ich dir, da ist tatsächlich, auch wenn es schwer ist, ich weiß, da ist der Gott, der sagt, ich werde mich darum kümmern. Ich werde mich darum kümmern, auch wenn es schwer ist. Und vielleicht dauert es noch ein bisschen und ich werde mich darum kümmern. Und wenn du ungerecht behandelt wirst, dann wird Jesus spätestens, wenn er wiederkommt, diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Weh denen, die sich ungerecht verhandelt, verhalten haben gegenüber dir. Aber gleichzeitig ist es auch eine Warnung an die, die einfach warten. Und ich bitte dich, dass du das als Gebet vor Gott gleich formulierst, wenn du merkst, ja, ich warte einfach auf den Bus. Ich warte, bis ich angekommen bin. Du kannst gern kommen, sag mir Bescheid, wenn du kommst. Merkt man dann ja auch irgendwann. Ja, vorher wird gesagt, wie ist das, wenn Jesus wiederkommt? Wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler oder Geier. Ja, das sieht man dann ja. Man sieht dann, kriegt man dann schon irgendwo mit. Ja, sieht man schon von Weitem, wo die Geier kreisen. Wenn Jesus kommt, kriegst du das schon mit. Das ist doch zu wenig. Das ist doch zu wenig. Ich bitte euch, dass ihr euch in einem Gebet fragt, Herr, was heißt es zu warten? Und was heißt es zu erwarten? Und vielleicht sogar zu erwarten von Gott? Und was heißt das, wenn Gott dich dabei einspannt? Wir sind nicht Unbeteiligte, die auf einen Bus warten, auf einen Jesusbus, der irgendwann kommt und mit dem wir in den Himmel fahren. Wir sind Beauftragte, Mitregenten Gottes auf dem Weg dahin, wenn der gerechte Richter kommt. Wir haben jetzt eine Minute der Stille und formulier dieses Gebet. Herr, ich weiß, sofern das ist, ich warte einfach nur. Aber zeig mir bitte, was es heißt, zu erwarten oder sogar zu erwarten von dir, weil ich weiß, dass du der gute, gerechte Richter bist, der sich für Menschen und für mich einsetzt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.